Ja, hallo. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Was ist das für eine Aussage? Das ist mir heute wieder runtergegangen wie Öl. Das ist jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr, dass ich daran erinnert werde, was es für eine Gnade und ein Segen ist, wenn du hier bist. Wenn du dein ganzes Leben lang schon mit diesem Gott unterwegs bist. Und gerade auch an die Jugendlichen, seid froh und dankbar darüber, dass ihr hier seid, dass eure Eltern euch, auch wenn es manchmal unter Zwang war, ich weiß, wie das läuft, seid dankbar dafür. Ich war letzte Woche Samstag bei einem Jugendgottesdienst, dort habe ich gepredigt und da lief dann während irgendeiner Session lief da im Hintergrund ein englisches Lied. Das ist ein uralter Chorus gewesen, wo es im Refrain heißt, ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Und ich saß da oben auf der Empore und habe die Jugendlichen gesehen. Und da fiel mir das auch alles wieder ein. Wie ich auch gezwungen wurde, in jungen Jahren in die Kirche zu gehen. Und ich hatte dann noch einen obendrauf. Ich musste mit meinem Opa fahren. Der hat dann den Dienst gehabt, all die Geschwister zusammenzufahren vor dem Gottesdienst. Und der Jonas musste mitfahren. Und die alten Omis, die haben sich dann nochmal eingehängelt. Und da waren wir immer froh, wenn man keinen getroffen hat aus der Klasse. Aber ich muss euch eins sagen. Ich bin ja nun in vielen Gemeinden unterwegs und ich bekomme auch mit in Gemeinden, dass dann Geschwister fehlen. Geschwister heimgegangen sind. Und ich kenne auch viele Omas, die ich dort rausgeholt habe. Ne? Die sind heimgegangen. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Für was? Weil ich in die Ewigkeit möchte. Wir haben heute früh wieder die Diskussion, ne? Wir haben ja unsere Andachtsbücher und dann schnacken wir ein bisschen früh und dann sind wir wieder an der Ewigkeit hängen geblieben. Was kein Auge je gesehen hat, das ist denen bereitet, die an ihm festhalten. Was ist das für eine Zukunft? Das vergesse ich manchmal, ihr nicht, aber ich. Wenn ich so durch den Alltag renne, wenn die Sorgen manchmal groß sind, wie so Goliaths vor einem stehen, dann ist das manchmal weg. Ist das Verklärung, dass wir alles auf den Himmel legen irgendwo? Gott sei Dank, das gibt's, diese Hoffnung. Das ist doch der Grund dafür, dass ich Jesus nachfolge, oder? Gibt wirklich Zeiten. Die schwer sind. Und das packe ich heute ein bisschen in meine Predigt rein. Hier hat man keinen Monitor. Gibst du mal das erste Bild? Wie die Predigt heißt, die steht in Hebräer 12, Vers 12 bis 25. Und der Name ist, and the name is, lasst uns neu beginnen. Es ist ein bisschen Jahresanfang, da kann man das mit reinschieben. Aber es kann auch für dich gerade heute sein, wo du sagst, oh, ich hänge zur Zeit total durch. Lasst uns neu beginnen. Und ich habe diesen Predigttext, das sind allerhand Verse, in drei Teile geteilt. Und ich habe diese drei Teile mit zwei Namen jedes Mal belegt. Ich werde euch auch gleich sagen, warum. Der erste Block. Jonas, müssen wir einschalten, da funktioniert es. Ja. Anweisung oder Befehl. Es gibt Menschen, denen reicht eine Anweisung. Würdest du mal bitte. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen einen Befehl. Ja, also könnt ihr euch raussuchen, was für euch hier wichtig ist. Entweder reicht ihr mit der Anweisung oder ihr nehmt das als Befehl. Das zweite, Hinweis oder Warnung. Ja. Richtgeschwindigkeit auf der deutschen Autobahn, Hinweis ist 130. Dann gibt es dann noch die Warnung. Ne? Achtung, ständige Radarkontrolle, das betrifft dann mich. Und der dritte Block, Vergleich oder Beispiel. Also diese drei Dinge gehen wir durch. Ich habe hier die Ohr vor Augen, dass wir uns da schnell ein bisschen durchhangeln. Wir fangen mal an mit Anweisung oder Befehl. Das sind drei Verse. Anweisung oder Befehl. Darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Stärkt, Vers 12, stärkt die kraftlosen Hände und die zitternden Knie. Wie geht es dir heute Morgen oder so am Anfang des Jahres? Der ganze Senf wieder von vorne anfängt. Ratlosigkeit, wo man so hinschaut. Die Jahreslosung ist heftig. Wurde man auch schon die ersten Wochen hart daran erinnert, dass man Liebe üben soll. Wo man manchmal alles andere hat als Liebe. Und dann noch die Medien dazu. Da können schon mal die Hände etwas schwach werden und die Knie zittern. Wie macht ihr das? Wie baut ihr euch auf? So von Wochenende zu Wochenende leben? Urlaub fürs ganze Jahr schön gebucht und so von Urlaub zu Urlaub hangeln. Dann klingelt's, Ding-Dong, Besuch am Wochenende, ei. Oder der Urlaub, schlechtes Wetter, schlechtes Hotel oder beides. Ja, dann ist der Urlaub auch schon dahin. Also es geht schnell, dass man so zitternde Knie bekommt. Und im Glauben, wie ist es denn im Glauben? Mit dem eigenen Glauben, sind da die Hände manchmal schwach? Findet die rechte nicht die linke beim Beten? Zittern da die Knie ich manchmal? Warum? Warum? Habe ich mir lange überlegt und ich bin auf eine erschreckende Umfrage gestoßen. Eine Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung mit dem Meinungsforschungsinstitut INSA. Es wurden Leute in Deutschland gefragt, Jesus am Kreuz gestorben und von den Toten wieder auferstanden. Was denkt ihr, wie viele Deutsche glauben das so in Prozent? 30. Bitte? 30, 35%, sehr gut. Von den Gläubigen, nehmen wir mal die Katholiken zuerst, da glauben das 52,5%, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Von den evangelischen Landeskirchen, Christen glauben das nur noch 48%. Und bei uns Protestanten, ja, Baptisten und Co. sieht es auch nicht besser aus. Wir schaffen es auf 59%. Dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Glauben, Pi mal Daumen, die Hälfte. Bin ich naiv oder eigentlich ist das doch die Grundlage unseres Glaubens. Warum glauben Christen nicht mehr an diese Tatsache? Gibt noch eine zweite Frage. Glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tod? Auch wieder 30% der Deutschen glauben das. 40% der katholisch gläubigen Menschen glauben an ein Weiterleben nach dem Tod. Die evangelische Landeskirche sind 31,8%. Und wir schaffen es gerade so auf 49,4%. An ein Weiterleben nach dem Tod. Das sind doch Grundfeste unseres Glaubens. So, die Hälfte, ich sage es jetzt mal niedlich ausgedrückt, die Hälfte der Geschwister unserer Gemeinde glaubt nicht mehr an ein Weiterleben nach dem Tod. Eieiei. Eieiei. Da fange ich gar nicht damit an, um Himmels Willen. Das habe ich auch auf meiner Liste, aber ich habe es weggelassen. Das ist zu deprimierend. Danke, dass es aus der Gemeinde kommt, das lasse ich lieber weg. Hast du vollkommen recht? Das sind ja keine zitternden Knie mehr, das sind ja schön weggelaufene Menschen. Jetzt steht aber hier, macht fest die Knie und die Hände. Es ist immer eine Entscheidung. Du sollst dich auch bewusst entscheiden. Der Mensch lebt immer so ein bisschen aus dem Gefühl, aber die Bibel schreibt auch oft, was betrübst du dich, meine Seele? Und dann kommt die Anweisung. Es sind oft Anweisungen, auch einfache Glaubensdinge sind Anweisungen in der Bibel. Wir sollen das so tun. Also, wenn es durchhängt, dann zwinge dich dazu. Ich möchte das glauben, ich werde das glauben und ich will nicht davon abgehen. Festmachen die Knie. Ich weiß, ich habe vorne gut reden, aber ich habe das auch buchstabiert, schon oft in meinem Leben. Es sind oft willentliche Entscheidungen. Ich möchte weiter diesen Weg gehen. Ich will singen dem Herrn. Auch wenn es ein Klagelied ist. Hallo, ihr müsst nicht immer fröhliche Lieder singen. Der Herr ist auch hart genug, der kann auch unsere Klagelieder erhören. Euer Lobpreis ist wieder fantastisch. Ne? Es ist immer, ich habe heute kein Wort mitgesungen, ich habe vor mich hin in Zungen geprappelt. Das vermisse ich noch in den Gemeinden ein bisschen, dieses Aufbauen. Und ich habe hier ein Lied stehen, ein uraltes Lied auch. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo ist nun dein Schrecken? Er lebt und wird auf mich vom Tode auferwecken. Dranbleiben an dem Herrn. Jetzt geht der Vers 13, wenn er lest. Ja, hier steht etwas von geraden Weg. Was ist denn mit dem geraden Weg gemeint? Ein gerader Weg führt direkt ans Ziel. So gerade Straßen ist für Motorradfahrer nicht so das Optimum. Also ich habe es da eher. Aber die Gefahr ist bei solchen Straßen, einer kurvenreichen Strecke, ist die Gefahr, dass hinter der Kurve etwas lauert, mit dem ich als Biker so nicht rechne oder auch als Autofahrer so nicht rechne. Eine kurvenreiche Strecke ist immer gefährlich. Was ist das Gefährliche an einer elenden geraden Strecke? Na, dass man wegdöst. Ne? Es geht so schön dahin und die Musik zwitschert im Auto und man faucht dort lang, dann kann man auch wegdösen. Aber der gerade Weg, ich habe einen wunderschönen Vers gefunden in Sprüche 4. Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab. Schau weder nach rechts noch nach links. Jetzt wieder ein Befehl und halte dich vom Bösen fern. Halte dich vom Bösen fern, schaue nicht nach rechts und nach links. Das wird, denke ich, für uns Christen immer elementarer. Nicht nach rechts und links zu schauen und immer den Weg Gottes zu gehen. Gerade auch in der heutigen Zeit. Das Böse existiert. Das hört man nur noch ganz selten. Aber das Böse existiert. Heute noch genauso wie damals. Und die Christen sind immer in der Gefahr, dass sie diesen Bösen irgendwo auf den Leim gehen. Irgendwo falsch abbiegen. Wer hat sich von euch schon mal so richtig verfahren, trotz Navi? Du weißt nicht mehr, was los ist. Und die erzählt immer abbiegen, 300 Meter abbiegen und dann biegst du wieder ab und dann ist wieder Chaos und dann sagt die was anderes und dann rechnet die wieder aus. Ganz besonders schön in Italien, in so einem doppelten Kreisverkehr, ne, wenn du da reinfährst. Ne, und herrlich, ne, das ist mega. Es gibt aber auch, ja, wo die Navis damals aufkamen, ich habe das erste bei mir ans Auto gefrappt und wir sind dort losgefahren und ich kannte die Strecke dort unten in Kärnten. Ich wusste, das geht dort viel besser. Und das Navi wollte mich aber immer woanders lang lotsen. Und dann hat er ganz entrüstet mein Sohn von hinten mal vorgerufen, Fadi, du musst aber auch mal machen, was das Navi sagt. Dieses göttliche Navi, das kann manchmal schon nerven. Ich weiß es doch besser. Verlass dich auf den Herrn. Manchmal sind, kennt ihr das auch, manchmal sind Bibelverse, die wirken manchmal wie ein Hohn. Gerade in deiner jetzigen Situation denkst du manchmal, Gott, willst du mich irgendwie hier noch foppen? Bleib auf dem Herrn seinen Weg. Ich saß dann so zu Hause bei der Predigt, ich habe gedacht, wie mache ich jetzt hier Schluss? Wie komme ich von dem Weg wieder auf den nächsten? Und dann ist mir einfach nur eingefallen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele und er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ist es das Alter? Ich weiß es nicht. Solche Dinger geben mir immer mehr Halt. Er führt mich um seines Namens willen. Eigentlich können wir uns zurücklehnen. Aber das setzt eins voraus, hundertprozentiges Vertrauen. Und da ist der Menschliche ganz manchmal hin und her gerissen. Ne? Vers 14, das geht noch einen Zacken besser. Sei friedlich mit jedem und lebe, wie es Gott gefällt. Das klingt doch völlig aus der Welt gefallen, oder? Sei friedlich mit jedem. Man lässt sich doch heute doch nichts mehr gefallen. Wurde sogar ein Wort neu im Duden aufgenommen. Seit 2010 war es das Wort des Jahres und wurde daraufhin in den Duden aufgenommen. Das Wort Wutbürger. Wutbürger. Man lässt sich nichts mehr gefallen. Und man haut drauf. Und wenn man nicht den Mumm hat, unter vier Augen, dann schreibt man das zu Hause. Als Kommentar. Du, und da, und ah. Gott, du kennst ja meinen Nachbarn nicht so richtig oder meinen Chef. Lass mir nichts mehr gefallen. Versuch mit jedem in Frieden zu leben. Warum? Warum? Wenn die Welt nicht mehr erkennt an uns, die wir uns Kinder Gottes nennen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, der auch mal einsteckt, der nicht immer gleich zurückfeuert, der auch mal ruhig ist, der Hilfe anbietet, auch wenn der Nachbar oder der Arbeitskollege ein ist. Das müssen wir buchstabieren unser Leben lang. Das ist nicht etwas, was man gleich tun kann, was einem von heute auf morgen einfach so fällt. Es gibt ja wirklich Menschen, die uns, ja, malt euch selber aus. Jesaja 26, 7, Herr, wer deinen Willen tut, den führst du auf geradem Weg. Du machst seinen Lebensweg eben. Und ich habe ja nun auch schon ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel. Und ich habe Menschen begegnet, wo ich gedacht habe, das waren so richtige Brocken im Weg, wo man gedacht hat, ach Herr, lass mich sterben. Und wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, wie Gott meinen Weg geführt hat, wie Gott unser Eheleben geführt hat, wo man manchmal für den Moment dachte, no way, und dann hinterher sagst du ja. Er führt uns unser Leben lang. Und manchmal kommst du in Situationen, wo du dein Glaubensleben buchstabieren musst. Und ich habe ein wunderschönes Beispiel gefunden von einer Dame, die das auch buchstabiert hat. Ich muss fragen, weil es ist nicht mehr alles so selbstverständlich. Corrie ten Boom, für alle ein Begriff? Nein? Nicht so richtig, ne? Die Jüngerin. Corrie ten Boom. Die Familie ten Boom war eine Familie in Holland und die versteckten, als die Nazis an die Macht kamen, in ihrer Wohnung Juden. Sie wurden verraten und die ganze Familie ten Boom kam ins Gefängnis, ins KZ. Der Vater ten Boom ist gestorben und die zwei Schwestern, Corrie und Betsy ten Boom, die kamen in das berüchtigte KZ Ravensburg, wo fast nur Kinder waren. Und diese ten Boom berichtet Folgendes, und das lese ich euch jetzt vor. Ich muss noch dazu sagen, diese ten Boom hat es überlebt und ist dann, sage ich mal, als Evangelistin durch die Lande gezogen, hauptsächlich in Deutschland, wo sie eigentlich nie wieder hin wollte, und hat dort gepredigt, das Evangelium verkündet. Und jetzt schreibt sie, in München im Jahre 1947, ernste Gesichter stachen mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Am Ende der Veranstaltung verlassen die Menschen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen, er arbeitet sich gegen diese Menge nach vorn. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorübergehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemagerte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte dieses Konzentrationslager nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die an seinem Gürtel steckte. Und jetzt stand ich zum ersten Mal meinem Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück, ich war Wärter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Und er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war ja schließlich im Konzentrationslager elend und langsam gestorben. Doch dann erinnere ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden. Egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand noch immer diesem Mann gegenüber. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich bete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in seine Hand, die er mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Das ist Gottes Eingreifen in deinem Leben. Aber sie schreibt, es ist ein Akt des Willens. Es ist ein Akt des Willens, jemand zu vergeben. Jemand nichts nachzutragen. Lasst Gott daran, wo ihr irgendwas mit euch rumschleppt. Und es gibt's. Es kann jahrelang einen beschäftigen. Es kann dich damit blockieren. Lass Gott an diese Dinge ran. Es ist ein Akt des Willens. Gut, ersten Block haben wir geschafft. Zweiten Block. Hinweis oder Warnung. Das sind auch wieder drei Verse. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges und gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Bis dahin. Wir fangen mal bei dem Vers 15 an. Das sind zwei Worte, die das in sich haben. Es ist einfach mal eine Wurzel, eine bittere Wurzel und Gift. Ich glaube, die Erfahrung, was hier so als bittere Wurzel bezeichnet wird, hat jeder in unserem Leben schon mal gemacht. So eine Wurzel, die ist nicht so schnell ausgemerzt. So eine Wurzel kann sich immer wieder irgendwo auftreiben. Ich habe in meinem Vorgarten, unser schönes Vorgärtchen, habe ich so einen Phlox. Kennt ihr so eine große Blume mit so... Und mitten in diesem Phlox, mittendrin in diesem Wommes, wächst immer wieder ein Löwenzahn. Immer wieder ein Löwenzahn. Und dann bin ich einer, der das nicht mag. Wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist. Und immer, wenn ich von der Arbeit komme, klotze ich da hin und ich sehe diesen Löwenzahn. Ich habe schon Gärtner gefragt, die hat mir geraten, stechen Sie mit irgendwas? Nein, und hoffen Sie drauf, dass Sie diese Wurzel irgendwie... Ich habe schon mit vielen dort reingestochen. Ich will ja auch diese Blume nicht kaputt machen. Und dieses Mistding kommt immer wieder. Diese Wurzel. Das ist ein wunderbares Beispiel. Weißt du, was ich dieses Jahr machen werde? Weil ich es einfach nicht mehr sehen kann. Ich werde diese ganze Blume ausreißen. Das ist ein wunderschönes Bild. So eine bittere Wurzel kann dich völlig vergiften. So eine bittere Wurzel, die nur du kennst, wo du mit irgendjemandem ein Problem hast, wo du mit irgendwas ein Problem hast, wo du innerlich haderst, die dir den Gottesdienst versaut, entschuldigt das Wort, weil du dort sitzt und gerade in diesem Moment, wo du denkst, jetzt kann ich mal hier abschalten, treibt die wieder sowas aus. Lass es nicht zu. Hier wird etwas von Gift geschrieben. Was ist denn Gift? Was soll denn Gift bewirken? Gift tötet. Gift tötet. Und er macht so klipp und klar deutlich, Paulus, lasst es nicht zu, dass diese Wurzel, diese bittere Wurzel, euch Gift, zu Gift wird, euch tötet. Ich habe Gemeinden erlebt, da sind Menschen wutentbrannt weg. Ich habe Gemeinden erlebt, die sind auseinandergeflogen. Weil am Anfang das nicht so ernst genommen wurde und irgendwann ist dieses Gift aus explodiert, diese Wurzel ausgeschlagen. Lasst es nicht zu. Kämpft auch nicht alleine dagegen. Ihr habt da keine Chance. Sucht euch jemanden, zu dem ihr Vertrauen habt, mit dem ihr reden könnt, mit dem ihr darüber beten könnt. Und ich bitte alle die, die dazu auserkoren sind, mit jemand darüber zu beten, behaltet darüber Stillschweigen. Denn nichts ist schlimmer wie Klatsch und Tratsch. Muss ich einfach so sagen. Wenn euch zu euch jemand kommt in Vertrauen und euch etwas nahelegt, dann behaltet das für euch, gebt das dem Herrn ab. Wenn ein Vertrauen in einer Gemeinde zerstört ist, wenn Vertrauen unter Geschwistern zerstört ist, dann hat der Teufel effektiv gehandelt. Weil diese Gemeinde ist blockiert. Manche Gemeinden sind da auf Jahrzehnte blockiert. Die leben nur noch mechanisch. Lasst es nicht zu. Das heilt auch nicht zu. Weil viele dann immer wieder anfangen, das aufzukratzen. Hässliche Narben entstehen. Josef ist eigentlich das Beispiel dafür von Enttäuschung, der von seinen Brüdern so dermaßen enttäuscht wurde. Man liest das schnell hinweg. Ne? Die Brüder verkauften ihn in die Sklaverei. Was das für diesen Jungen bedeutet hat. Eigentlich die Familie, wo du dich am sichersten fühlst, deine Geschwister verkaufen dich in die Sklaverei. Und dort hat er auch wieder Höhen und Tiefen. Also er war ganz unten im Gefängnis und er war ganz oben dann zum Schluss wieder. Und er hatte zwei Söhne. Die zwei Söhne hießen, der erste hieß Manasse. Wisst ihr, was das auf Deutsch heißt, Manasse? Der vergessen macht. Der vergessen macht. Und der andere hieß Ephraim. Das bedeutet doppelte Fruchtbarkeit. Wenn du deine bittere Wurzel Gott gibst, dann hast du einen Manasse, der vergessen macht. Gott kann das vergessen machen, dass du gar nicht mehr dran denkst, das ist dann einfach weg. Und das zweite ist doppelte Fruchtbarkeit. Gott gibt dir mehr. Wenn du ihm so vertraust, dass du sagst, ja, du kriegst das hin, dann wird dich Gott doppelt segnen. Vers 16 und 17, kommen wir weiter. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges und gottloses Leben führt. Das ist noch eine abgemilderte Übersetzung. Denn meistens wird Esau und viel härter hier bezeichnet. Was ist denn mit diesem Esau passiert? Erstgeburtsrecht, wisst ihr, was es damals war? Ein Erstgeburtsrecht. Der erste Sohn der Familie hat diesen Hauptsegen bekommen vom Vater. Er war dafür vorgesehen, diesen Familienstamm weiterzuführen. Er war eigentlich der Nachfolger des Vaters, der als der segnender Patriarch weiter vorangeht. Also richtig groß im Geschäft, gesegnet. Und er sollte dann wieder weiter den Segen geben. Und er verkaufte das Riesenvorrecht für eine Suppe, für ein Linsengericht, weil der momentane Hunger ihm viel schlimmer vorkam und bereit war, diesen Hunger damit zu stillen, mit diesem Linsen. Ich hätte es ja verstanden, wenn er dort grüne Gläser und einen Hasenbraten, aber Linsensuppe. Nee, nicht einmal dafür. Er hat das einfach nicht wertgeachtet, wie viele Christen das nicht wertachten, was sie von Gott beschenkt bekommen. Dieses ewige Leben. Diese Zusage, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Du sollst ein Segen auch sein. Das verkaufen manche Christen, ja, manchmal für weniger wie für ein Linsengericht. Und in Vers 17 lest ihr, selbst wenn dann bittere Tränen fließen, finden sie den Weg nicht zurück. Und auch hier muss ich sagen, ich habe viele, viele Freunde, Bekannte erlebt, die im Glauben mit unterwegs waren, die Feuer und Flamme waren, die das weggeworfen haben, ja, für ein schnelles Abenteuer, die das alles aufgegeben haben vor Zorn, weil die Gemeinde ihnen nicht aggressiv genug war im Glauben, die so aggressiv sein wollten im Glauben, so fundamentalistisch sein wollen, dass sie so fundamentalistisch waren, dass sie für Christen, für Menschen eher abstoßend waren und alle gesagt haben, im Himmel zu sehen, was ist denn mit diesen Menschen geworden? Wirf das nicht weg. Es ist nichts so wertvoll wie den Glauben, den du in deinem Herzen trägst. Es ist nichts auf der Welt vergleichbar, was du dafür, für was du das eintauschen kannst. Es gibt nichts. Selbst wenn es schwer wird, selbst wenn du Hunger hast, wie dieser Esau Hunger hast, du bereitest für mich einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und es gibt Tage, da wirst du das buchstabieren. Und es gibt Tage, wo dir das ganz schlecht in die Lippen kommt, aber das heißt nicht, dass du aus dem Haus des Herrn weg bist. Solange du das in deinem Herzen noch buchstabieren kannst, bist du einfach bei ihm sicher. Verschleudere das nicht. Verschleudere das nicht. Und am Ende dieses wunderschönen Textes haben wir einen Vergleich, oder man kann es auch als Beispiel nehmen. Das ist der Hebräerbrief. Wer sind denn die Hebräer? Ganz grob zusammengesetzt. Der Paulusbrief geht an Juden, die ihren jüdischen Glauben abgelegt haben und Christen geworden sind. Jetzt ist aber schon ziemlich lange Zeit vergangen und Jesus ist nicht wiedergekommen. Es gab Verfolgung und die war nicht ohne. Und viele Juden waren hin und her gerissen, diese gläubigen Juden. Jesus ist ausgeblieben und wir müssen so eine harte Verfolgung erleiden. Und sie standen in der Gefahr, zurückzukehren zu diesem gesetzlichen jüdischen Glauben, sage ich mal. Das ist jetzt ganz einfach ausgedrückt. Die standen in der Gefahr, alles, was sie erlebt hatten, diesen Glauben von Jesus abzulegen und wieder zurückzugehen in diesen jüdischen Glauben. In diese jüdische Religion. Und hier braucht Paulus zwei wunderschöne Beispiele. Wir schauen uns das erste an. Der Berg Sinai habe ich das genannt. Und hier schreibt Paulus, ihr habt noch Größeres erlebt als damals die Israeliten. Der Berg Sinai, zu dem sie gekommen waren, war ein irdischer Berg. Sie sahen ihn im Feuer lodern, als Mose von Gott die Gebote erhielt. Dann wurde es finster wie in der Nacht. Ein Sturm brach los und nach einem lauten Fanfarenstoß hörten die Israeliten eine mächtige Stimme wie das Rollen des Donners. Erschrocken bat das Volk, diese Stimme nicht länger hören zu müssen. Sie konnten nicht ertragen, dass Gott ihnen befahl, selbst ein Tier, das diesen Berg berührt, soll gesteinigt werden. Was sich vor ihren Augen und Ohren ereignete, war so furchterregend, dass sogar Mose bekannte, ich zittere vor Angst und Schrecken. Das ist der erste Berg, den Paulus hier beschreibt. Dieser Berg, ne, lesen wir selber, ist ein Berg aus Stein. Und keiner durfte diesen Berg berühren. Selbst ein Tier, was an diesen Berg ran oder diesen Berg berührt hat, sollte gesteinigt werden. Also Angst und Schrecken, dass sogar der Mittler im alten Bund Mose bekannte, ich habe hier echt richtig Schiss. Wie soll man das jetzt deuten? Wie kann man das erklären? Ein Hauptgedanke von meiner Seite ist, Gott oder genauer gesagt die Erscheinungsweise Gottes im Alten Testament oder im Alten Bund ist so unnahbar, weil er heilig ist. Er ist so heilig, dass wir Menschen keinerlei Zugang haben zu diesem Gott. Und dieser Abglanz der Herrlichkeit, den konnte Mose nicht ertragen. Er musste sein Gesicht bedecken, weil man kann das nicht vergleichen. Wir werden das wahrscheinlich erst verstehen, wenn wir wirklich in dieser neuen Welt sind und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und Gott, dieser Heiligkeit Gottes, mit Gesetzesglauben gegenüberzutreten, zu denken, ich schaffe das irgendwie, dass ich so gerecht leben kann, dass ich Gott gegenübertreten kann, das ist ein Ding, das schafft ihr einfach nicht. Das schaffen Menschen nicht. Und deshalb ist das hier so krass ausgedrückt. Diese Heiligkeit Gottes ist für einen gesetzlichen Menschen furchterregend. Es gibt ja auch so berühmte Vergleiche. Wer kennt diesen Luther-Film, ne? dieser deutsche Luther-Film, wo diese katholische Kirche, wo dann so die Banner ausgeholt wurden, wo die Angst machen vor dem Teufel. Die Menschen damals, die hatten panische Angst vor dem Teufel und dann ist sogar Geld geflossen, weil sie gedacht haben, sie können sich dort freikaufen. Da ist Menschen bewusst Angst gemacht worden mit diesem Schrecklichen, was passiert, wenn du als Mensch nicht gläubig wirst. Angst. Ich habe jetzt mal eine mathematische Formel gepackt. Mensch plus gesetzlicher Glaube durch Gottes Heiligkeit ist Angst. Angst. Angst zu versorgen, Angst, dass du es nie schaffst. Jetzt habe ich schon wieder gesündigt, ich habe Angst. Und solche Angst, ich kenne Christen, die sind von so einer Angst auch gelähmt. Das macht denen Angst, die haben Angst. Und Paulus schreibt hier am Anfang, ihr habt doch Größeres erlebt als die Israeliten damals. Er schreibt diesen irdischen Berg mit Feuer, Dunkelheit und einer furchtbaren Stimme, die so furchtbar ist, dass das ganze Volk sagt, nee, wir wollen das nicht mehr hören. Das ist so ein bisschen der Vergleich zu gesetzlichen Glauben, gesetzlicher Glaube. Wir hatten in unserer Klasse einen jungen Burschen, da war der Vater Pastor und er hat mit vielen Dingen, die er uns so gesagt hat, weil das damals noch so war, hat er uns erschreckt. Ein Christ darf keine Musik hören, keine weltliche Musik. Ein Christ darf keine Karten spielen. Ein Christ darf in keine Disco. Und da hat er uns damals immer so Dinge auferzählt, was ein Christ alles nicht darf. Sonst kommt dieser Christ in die Hölle. Das ist damals vieles überzogen gewesen. Weil, ich weiß auch nicht, das war damals, ich kenne das auch noch von meiner Zeit, wo Angst gemacht worden ist und versucht über diese Schiene die Menschen oder einige Menschen dort, das ist völlig verkehrt. Ja, es gibt eine Hölle und es gibt eine ewige Verdammnis, die steht auch immer noch im Raum. Aber wenn du Menschen durch Angst versuchst, in den Himmel zu bekommen oder dass sie ins Paradies, was soll denn das für ein Himmel sein, wo Menschen aus Angst dort sind? Ja Gott, ich habe mich entschieden, aber aus Angst. Gott möchte Menschen, die sich aus freien Stücken für ihn entscheiden und nicht, weil sie so eine panische Angst haben. Jetzt kommt der zweite Vergleich. der Berg Zion. Jetzt schreibt Paulus etwas vom Berg Zion. Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat und um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Vergleich. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut von Christus spricht von Vergebung. Hört also auf den, der jetzt zu euch redet. Ein völlig anderer Berg. Das ist ein himmlischer Berg. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Und am Ende ist noch einmal dieser Vergleich. Das eine Blut spricht von Rache, und das Blut von Christus spricht von Vergebung. Völlig konträr. Dieser himmlische Berg, um diesen himmlischen Berg zu erreichen, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, und das ist Jesus Christus. Mit Gesetzlichkeit hast du keine Zukunft. Es gibt nur eine Zukunft, und das ist heute doch, muss man das wirklich so deutlich sagen. Und diese Zukunft ist Jesus Christus. Es wird uns kein anderer Namen, keine andere Person wird uns zu Gott bringen, außer dieser Name, außer Jesus Christus. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Gerade heute. Und da wird nicht nur die Sünden vergeben, die du begangen hast. Schwein gehabt. Nein, er wird uns auch all das vergeben, was in unserem Leben noch anlaufen wird. Weil wir werden es nicht schaffen. Wir sind darauf angelegt. Die Bibel schreibt davon, versucht heilig zu leben. Aber ich kenne mich. Das geht oft manchmal schief. Und ich muss Gott bekennen, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe einen Fehler begangen. Auch das wird mir vergeben. Vorsicht, nicht denken, ich lasse es jetzt richtig krachen und am Ende, komm Herr Jesus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. So funktioniert es auch nicht. Also du solltest dein Leben auf Jesus ausrichten und er wird Stück für Stück deine Denkweise, ja, er wird deine Denkweise, deine Sichtweise, ja, deine Lebensweise ändern. Bei manchen braucht er ein bisschen mehr, und bei anderen geht es viel, viel schneller. Jesus ist der Vermittler. Ihr gehört zu den Kindern, steht hier in Vers 23. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das deckt sich mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich bin ja in vielen Gemeinden unterwegs und ich habe dort viele Geschwister kennengelernt und auch wieder verabschieden müssen, die weg sind. Wo ich aber mir sicher bin, die sind beim Herrn. Die sind zu Hause. Die haben es geschafft. Eigentlich könnte ich jetzt Amen sagen, aber ich brauche immer noch ein kleines bisschen Geschichte, wo ich sage, ja, das ist der Rausschmeißer. Und ich habe eine gute Geschichte gefunden und die lese ich euch jetzt am Ende einfach nochmal vor. Gott hat einem christlichen Missionars-Ehepaar in Neuguinea 4 Kinder geschenkt. Die 3 älteren Kinder lebten aus bestimmten Gründen in Europa, aber das jüngste Kind war bei seinen Eltern in Neuguinea. Im Alter von 1 Jahr starb es ganz plötzlich und der Schmerz der Eltern war groß. Schweren Herzens machte sich der Vater daran, einen kleinen Sarg zu zimmern. Ein einheimischer Nachbar gesellte sich zu ihm und sagte mitfühlend, »Du musst sehr traurig sein.« »Ja«, erwiderte der Vater, »aber es war Gottes Wille.« Der Nachbar schwieg und dann fragte er leise, »Wirst du uns jetzt verlassen und wieder nach Europa gehen?« »Nein, ich bleibe bei euch.« aber du hast doch jetzt hier kein Kind mehr. Willst du nicht zu deinen anderen Kindern? Doch, aber hier gibt es noch viel Arbeit für mich und meine Frau. Unsere Kinder sind in guten Händen und ich bin sicher, dass er sie bewahrt, dass Gott sie bewahrt und auf sie aufpasst. Verwundert schüttelt der Mann den Kopf und meinte, ihr Christen seid wirklich besondere Menschen. Ihr könnt über den Horizont hinaussehen. Bei dieser Bemerkung ging ein Leuchten über das Gesicht des Missionars. Er hatte schon lange darüber nachgedacht, wie man den Einheimischen den biblischen Begriff Hoffnung erklären könnte. Über den Horizont hinaussehen, das war genau das richtige Wort. Ihr Christen seid besondere Menschen, ihr könnt über den Horizont hinaussehen. Das ist doch wunderbar. Wir können über den Horizont hinaussehen. Wir wissen, was sein wird. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und das ist unsere Hoffnung. Ich denke hier zu 100% oder sind es auch nur 50? Ich denke, ne, 100%. Das ist unsere Hoffnung, dass wir das einmal alles hinter uns lassen werden. Dass es nach unserem Tod nicht finster wird, sondern dass wir ins Licht gehen. Gibt es eine schöne Stelle in der Bibel, wo Paulus schreibt, und ich sah eine riesen Menschenmenge, alle angetan mit weißen Kleidern. Stellt euch das mal vor. Und Palmwedel in der Hand, ich werde so wedeln, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann wird dort ein Lobpreis sein. Da ist nichts mehr, was uns beschwert. Und wir sehen Gott. Heute früh haben wir einen Vers gelesen, und die Hütte Gottes unter den Menschen. Das ist unsere Zukunft. Ich will euch hier nicht aufs Jenseits vertrösten, aber es ist doch eine wunderbare Zukunft. Und das muss ich mir, ich predige mir auch gerade selber wieder, morgen früh brauche ich diesen Input, ne, wenn der Wecker klingelt, 4:45. Das ist unsere Zukunft. Dieses Datum steht schon fest, wenn wir uns dort alle sehen werden. Und Gott von Angesicht zu Angesicht. Das muss doch fantastisch sein. Bitte, nimm das fürs Jahresanfang mit. Fest die Hände, fest die Knie, auf geraden Weg bleiben, ihm nachfolgen. Egal, was da draußen passiert, wütende Bauern, verrückt spielende Politiker, wir bleiben auf Gottes Weg. Wir beten und segnen. Das ist ein wichtiger Punkt, was wir tun können. Gott, erbarm dich über dieses Land, über die Menschen und mach diese Gemeinde, das ist schon lange mein Wunsch, Herr, mach unsere Gemeinden fit, dass hier Leute dich finden. Aber wir sind hier die Wegweiser. Amen. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, weil die Technik hin und her spult, mich übernimmt. Ich habe nämlich noch ein Lied.